Ja, ich freue mich, heute Morgen hier bei euch zu sein. Ihr seid meine Gemeinde. Ich habe noch ein bisschen Platz. Und ihr seid nicht meine Gemeinde, weil ihr mir gehört, sondern deshalb, weil wir, Schusters, uns hier bei euch wohlfühlen und weil wir hier Gabe und Aufgabe und Heimat erleben. Und auch in dieser Urlaubszeit, auch wenn jetzt mitten im August in diesem Durstmonat ist, wo das Programm so runtergefahren wurde auf wenige gemeinsame Veranstaltungen, bin ich doch froh, dass ihr alle da seid und nicht in Urlaub seid. Ich gönne euch Urlaub, aber schön, dass heute Morgen Manuel und ich und Janice, Daniel, dass wir nicht alleine hier für uns ein Programm machen, sondern dass wir wirklich miteinander als Gemeinde auch hier sein können. Ich würde eigentlich von meinem persönlichen Empfinden heute Morgen viel eher eine Diskussionsrunde mit euch machen, einen Austausch über dieses so interessante und wichtige Thema. Das ist natürlich bei so vielen nicht so gut möglich. Das müsste auch besser vorbereitet sein als das, was ich an Vorbereitung da investiert habe. Aber herzliche Einladung zu der nächsten Bibelstunde. Vielleicht können wir das da machen, dass wir da dieses Thema nochmal aufgreifen von heute Morgen und dass wir dann wirklich miteinander uns über dieses Thema austauschen. Denn ihr habt ganz sicher andere Erfahrungen gemacht damit und habt auch ganz sicher einen anderen Blick darauf und auch eine andere Vorstellung und eine andere Einstellung dazu, als ich das habe. Also wenn ihr heute Morgen jetzt eine Predigt hört zum Thema Wer glaubt, gehorcht, dann denkt euch dabei, das ist nicht der ganze Maßstab Gottes, den ich hier verkündige heute Morgen. Und auch wenn ich versuche, einiges von der Bibel zu sagen, so ist auch das etwas ganz persönlich Gefärbtes von mir, von Paul Schuster. So wie ich es selber erlebt, empfunden habe, durchdacht habe, auf dem Weg, den ich selber in diesem Thema gehe. Denn auch dieses Thema, auch im Reden mit meiner Frau über Gehorsam mit unseren Kindern, wir sind uns nicht immer einig, wie wir jetzt gerade Gehorsam definieren sollen, in der ganz konkreten Situation. Und vor allem, wer diesen Gehorsam dann verlangen soll und wie man das durchdrückt und so weiter. Also das ist ein sehr, sehr breites Thema, aber ein sehr wichtiges. Ich hatte schon mal eine Predigt hier gehalten zu dem Motto, zu dem Thema, wer glaubt, wisst ihr es noch? Wird tätig. Wer glaubt, selig, ja, wer glaubt, wird selig, das kennt jeder. Aber darüber habe ich noch nicht gepredigt. Also, gepredigt hatte ich über das Thema, wer glaubt, wird tätig. Also echter Glaube, biblischer Glaube, Glaube, wie die Bibel ihn nennt und kennt, ist Glaube, der automatisch Taten zur Folge hat. Es sind nicht die Taten, die uns zum Himmel bringen, aber wenn wir echt an Jesus glauben, dann wird sich das in der Tat äußern, automatisch, das ist so. Und wenn es nicht so ist, dann ist es wohl kein echter Glaube. Heute geht es darum, wer glaubt, gehorcht. Wer glaubt, gehorcht. Ich habe noch ein paar andere Unterthemen formuliert. Zum Beispiel die Freiheit, Ja zu sagen. Gott gehorchen macht frei. Oder Gehorsam ist gleich ganz, gerne und gleich. Ganz, gerne und gleich. Haben vielleicht manche von uns schon so gelernt, schon in der Kinderstunde. Gehorsam, gehorchen wie? Ganz, gerne und gleich. Ah, wenn meine Kinder das nur immer so machen würden. Gehorsam, unser Geschenk an Gott. Gehorsam, unser Geschenk an Gott. Oder Gehorsam, um wieder zu dem Ersten zu kommen, ist Ausdruck unseres Glaubens. Also, wer glaubt, wird tätig. Wodurch? Dadurch, dass er das tut, was Gott möchte, indem er gehorsam ist. Gehorsam ist die Antwort von uns auf das, was Gott uns eigentlich geschenkt hat. Ich werde jetzt versuchen, so eine kleine Einleitung für diesen Gehorsam zu bringen. Der Grund, weshalb wir moderne Christen mit Worten wie Gehorsam, Unterordnung, aber auch Glauben, Freiheit oder Liebe solch ein Problem haben, das liegt oft daran, dass wir einer gottlosen Gesellschaft erlaubt haben, diese Begriffe für uns zu definieren. Ständig sind Menschen auf der Suche nach Leben, nach Ausdruck. Wie kann sich mein Leben ausdrücken? Ganz praktisch. Und damit sind sie auch ständig auf der Suche nach einer Definition von diesen Begriffen. Was ist für mich persönlich Freiheit? Und wie lebe ich Liebe? Was heißt für mich Gehorsam? Schön ist es, dass wir als Christen in der Bibel bei Gott wahres Leben finden. Und damit auch die wirkliche Definition von diesen Dingen, von diesen Worten, von Leben. Er, Gott selber, hat korrigiert und definiert, was uns sündigen Menschen oftmals in unserer verkehrten Welt nicht gelungen ist. Wo viele Professoren und Psychologen sich leider geirrt haben, wo sie in eine Sackgasse gelaufen sind, wo sie vielleicht versucht haben, solche Begriffe mit Leben zu füllen und sie konnten es nicht. Und zwar aus dem einzigen Grund, weil sie Gott ausgeklammert haben. Hätten sie Gott und seine Wahrheit und sein Wort als Maßstab dazu genommen, dann wäre das wahrscheinlich in vielen Fällen viel besser geglückt. Gott, er hat in der Bibel Standards gesetzt, er hat aber auch Widersprüche aufgehoben. Er hat unser Denken gesprengt. Das heißt, wenn wir Gottes gute Gedanken lesen in der Bibel, dann lesen wir oftmals Dinge, die sind für uns zu hoch. Da lesen wir manchmal Dinge, die sind uns zu steil, zu heftig, zu schwarz-weiß oder zu schwammig oder zu unfassbar, zu unglaubwürdig. Aber es ist gut, dass wir sie lesen können und dass Gott unser Denken, das oftmals wirklich falsch ist, auch mein Denken, dass er das durch sein Wort immer wieder neu herausfordert und dass er da korrigieren möchte, auch in Bezug auf Gehorsam. Ich finde es immer wieder faszinierend, Menschen zu beobachten, denn da zeigt sich das ja, ob das nur eine Theorie ist oder Praxis, Menschen zu beobachten, die zum Glauben gefunden haben an Gott und die einen Durst haben nach ihm, nach seinem Wort, nach seinen Maßstäben. Und wenn man sieht, was die vorher gelebt haben und wenn man sieht, was danach daraus geworden ist aus diesem Leben, wie es vorher so kaputt war, Unfrieden, wie sie frei definiert haben als ich kann tun und lassen, was ich will, es darf mir keiner was sagen, wie sie nur sich selber und alles ruiniert haben und wie dann plötzlich durch Jesus Ruhe einkehren kann, Frieden, eine Freude, ein Glücklichsein, ein Zufrieden sein können, eine Dankbarkeit, wo man denkt, hallo, aus einem Revoluzer wurde ein Lämmchen. Wir Eltern, die wir kleine Kinder haben, so Pimpfe, denen man noch gute Nachtgeschichten erzählt, die nicht selber lesen oder gucken, wir mögen ganz besonders die Geschichte mit dem guten Hirten und mit dem Schäfchen, das verloren ging und das der Herr Jesus rettet. Und das ist keine psychologische Geschichte von irgendeinem Kinderbuchautoren. Es ist auch keine Geschichte, die wir Eltern uns ausgedacht haben, damit wir unseren Kindern mal was Tolles erzählen können. Sondern es ist die Geschichte, die Jesus selber erzählt hat. Und er hat sie erzählt, um zu zeigen, wir sind Schafe, er ist der gute Hirte und wer seiner Stimme gehorcht, dem geht es gut. Und diese Geschichte, die geht bei uns runter wie Öl, auch bei uns Erwachsenen. Ach, ist das schön, wenn das Schäfchen gerettet ist, wenn es auf den Armen nach Hause gebracht hat und alle freuen sich und feiern ein Fest. Das dumme Schäfchen, warum hat es nicht gehört? Warum lief es weg? Wie kann man nur so bescheuert sein? Aber was diese Geschichte zutiefst vermittelt ist, wer glaubt, gehorcht. Wer Jesus vertraut, der ist gehorsam. Und das lohnt sich immer. Wenn wir heute über Gehorsam nachdenken, heute Morgen auch an diesem Sonntagmorgen, diesem 21. August, dann ist mein persönlicher Wunsch, auch für mich, aber auch für uns alle, dass unser Denken an gewissen Punkten, vielleicht auch dich erwähnen, da vor dem Morgen hier herausgefordert wird. Und dass dadurch eine Veränderung stattfinden kann in unseren Köpfen, aber nicht nur da, sondern auch tiefer in unser Herz und dann bis in unsere Arme und Beine und wo auch immer das dann hingehört. Dass wir herausgefordert werden, uns gehorsam von der Bibel her nochmal ganz neu aufzeigen zu lassen Und vielleicht nicht nur ich heute Morgen hier, sondern dass ihr sagt, Mensch, kann das wirklich stimmen, was der Paul gesagt hat? Das muss ich jetzt selber daheim nochmal nachlesen. Ob das wirklich so in der Bibel drin steht. Ob das wirklich so, ob man das so sehen sollte und kann. Johannes 3, Vers 36. Da sagt Jesus selber, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und die Juden machen gerne so Parallelismen. Das heißt, sie erwähnen den gleichen Gedanken noch einmal, aber so über Kreuz. Und hier passiert das. Also der erste Gedanke ist, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Jetzt kommt der zweite Gedanke über Kreuz. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, Moment, ich dachte, glaubt. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. In diesem einen Vers, in diesem einen Satz von Jesus, werden die beiden Worte Glauben und Gehorchen austauschbar gebraucht. Wer glaubt, gehorcht. Wer gehorcht, glaubt. Es gehört zusammen. Wir können Glaube nicht von Gehorsam trennen. Und wir sollten es als Christen nicht. Und es ist auch völlig klar, was geschieht, die Konsequenz davon. Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wer gehorsam ist Gott und seinem Wort, der hat das ewige Leben. Wer es nicht ist, wer ein ungehorsamer Sohn ist, der hat es nicht. Wir kennen auch alle dieses Gleichnis von diesen beiden Söhnen, wo der Jüngere zu seinem Vater geht und sagt, Vater, lass mich ziehen. Ich bin dir nicht mehr gehorsam. Ich strecke meine Beine nicht mehr unter deinen Tisch. Und der Vater lässt ihn gehen. Gott lässt uns ungehorsame Söhne gehen. Wir müssen nicht. Wirklich nicht. Keiner wird gezwungen. Und wenn Leute über Glauben sagen, ja, das sind die Fundamentalisten, das sind die, die Glauben aufzwingen und so weiter. Nein. Natürlich ist das schon passiert, aber es ist falsch. Glaube und Gehorsam hat eigentlich mit Freiwilligkeit zu tun. Natürlich kann ich das erzwingen, auch bei meinen Kindern. Du musst gehorsam sein. Aber es ist ein völlig anderer Gehorsam, als wenn er freiwillig wäre. Und wenn er von ihnen kommt. Und genauso ist es auch in Bezug auf mich persönlich und Gott. Gottes Zorn muss nicht mehr auf mir bleiben, über meinem Leben, das Gerichtsurteil, dann, wenn ich gehorsam bin. Jesus ersetzt Glaube mit Gehorsam gleich. Ich möchte hervorheben an dieser Stelle, dass das klar wird, wenn Jesus von Gehorsam spricht, dann spricht er nicht von einem ein bisschen besseren Leben. Da tust du ein paar Dinge so richtig und dann wird es schon klappen. Sondern wenn Jesus von Gehorsam spricht, dann meint er das ganz. Komplett, alles. Jedes Wort, das er gesagt hat. Es ist nicht einfach nur eine Ethik, so ein bisschen besser werden. Sondern er meint damit das komplette Angebot, das er gemacht hat und das er selber auch ist. Vergebung unserer Schuld. Zu ihm kommen, zum Vater im Himmel laufen. Uns seinen Geist geben lassen. Unser Leben in der Hingabe als Christen, das passiert auch nicht automatisch. Auch dazu brauchen wir ihn. Wir brauchen Jesus nicht nur, um in den Himmel zu kommen. Wir brauchen ihn auch auf dem Weg dahin. Und das hat mit Gehorsam zu tun. Ganz stark sogar. Jesus, er ruft alle Menschen auf, ihm nachzufolgen. Er ruft alle Menschen, ihm gehorsam zu sein. Er sagt, komm, folg mir nach. Und dann kann ich wählen, sage ich ja oder sage ich nein. Die Freiheit, ja zu sagen oder nein zu sagen. Das ist ja auch bei uns in der Gemeinde so. Wenn wir jemanden fragen, du kannst du mal den Rasen mähen? Tja, da kann er ja oder nein sagen. Und er wird seine Gründe haben, warum er das eine oder das andere sagt. Auch in der Familie ist das so. Wenn ich meine Frau frage, kannst du heute für mich den Müll rausbringen? Hab heute keinen Bock. Dann kann sie ja oder nein sagen. Barmherzig und gnädig oder mit Recht und Gerechtigkeit. Der reiche Jüngling, dieser, ich hätte jetzt gesagt, junge Schnösel, nein, war das gar nicht. Das war ein Mann wie aus der Schachtel gepellt. er war reich, er hatte viel und er hatte wohl auch viel zu sagen. Der hat alles perfekt gemacht im Leben. Das war so ein junger Aufstrebender, der irgendwie so ein IT-Unternehmen hat und dadurch groß geworden ist von heutzutage. Der hat, das Leben lag ihm zu Füßen. Und er kommt zu Jesus und Jesus sagt, also für dich persönlich, du junger Mann, wenn du mir glauben willst, wenn du mir vertrauen willst, dann bist du gehorsam. Und ich sage nur eine Sache, nur eins, verkauf alles, was du hast und komm und folge mir. Er hat nicht gesagt, mach erst mal eine Therapie oder geh ins Kloster oder lies erst mal 3 Jahre die Bibel. Oder es gab nur eine Sache, die er tun sollte. Aber diese eine Sache war zu heftig und er hat Nein gesagt, er ging einfach weg. Und Jesus war traurig darüber. Und das ist genau der Punkt, an dem es auch für mich persönlich heftig wird. Und ich denke, für viele von uns, ich möchte ja grundsätzlich irgendwie schon Gott gehorsam sein. So grundsätzlich, so irgendwie, ja, das ewige Leben will ich ja. Zorn Gottes will ich nicht, nein. Aber was ist, wenn Jesus auch zu mir kommt und mir das Gleiche sagt wie diesen jungen Mann? Ich bin ja froh, dass er es bis jetzt noch nicht getan hat. Ach, nochmal durchgekommen. Aber was ist, wenn er das auch zu mir sagt? Kann ich dann, muss ich dann immer noch gehorsam sein? Und ich glaube, dass es genau dieser Punkt ist, an dem wir Christen uns so schwer tun, auch heute, mit Gehorsam. Es ist weniger dieses allgemeine, ja, doch, mein Leben gehört Gott. Sondern es ist dieser letzte Punkt, wo wir sagen, auch das sollte Gott noch von mir verlangen können, wenn er will. Denn ich denke, die meisten von uns wissen genug über Gott, dass wir wissen, dass er irgendwie allmächtig ist und dass er alles sagen kann und er ist ja Gott und diskutiere mit ihm. Man kann es natürlich versuchen, aber wer weiß, ob es was bringt. Und da wissen wir alle, wenn wir Gott gehorsam sind, dann sind wir jemandem gehorsam, der irgendwie über unser Leben machen kann und tun kann, was er gerade will. Und das ist ja Willkür. Das ist ja wie so ein Despot, so ein Fidel Castro, hätte ich jetzt gesagt, der einfach befiehlt und alle müssen tun, egal ob das jetzt passt oder nicht passt. Egal ob das jetzt hilft oder nicht hilft. Ich denke, dass wir an dieser Stelle natürlich recht haben. Das kann wehtun, wenn Gott von uns ganz persönlich, ganz konkret an gewissen Punkten im Leben genau diesen einen Gehorsam möchte, genau diesen einen Punkt, diese eine Sache. Aber wo wir falsch liegen, ist dieses Bild, das wir von Gott haben. Als derjenige, der unser Leben dann kaputt macht. Und jetzt würde ich gerne mit euch so ein bisschen diskutieren und würde fragen, wo habt ihr das erlebt, dass Gott quasi euer Leben kaputt gemacht hat? Erstmal, im ersten Moment betrachtet, aber später mit ein bisschen Überlegung, mit ein bisschen Abstand, mit ein bisschen Zeit gemerkt habt, na ganz so verkehrt war das auch nicht. Dass ich mal am Ende war, dass mein Konto mal auf Null war oder sogar im Minusbereich, das hat wehgetan, das war irgendwie nicht schön, nein, das war nicht, aber im Rückblick betrachtet habe ich auch was Wichtiges gelernt dadurch. Und ich hätte es nicht gelernt, wenn ich nicht an diesem Punkt gewesen wäre. Oder Wolfgang, mit deiner Gesundheit. Ja, also sagen, warum macht Gott das? Ich bin Gott gehorsam und guck mal, was er macht. Aber wo wäre Wolfgang heute, wenn er nicht diesen Gehorsam Gott gegenüber bekommen hätte, diesen Punkt, wo Gott ihn herausfordert und sagt, an dem Punkt möchte ich, dass du mir gehorsam bist. Und da kann ich auch für keinen anderen reden. Wisst ihr, da muss ich ja für mich selber irgendwo gerade stehen und sagen, wo sind denn bei mir diese Knackpunkte? Wo ich merke, das passt mir nicht so, dieses Leben, das Gott mir verordnet hat, wo er mich reingestellt hat. Ja, er hat mir keinen großen Ferrari gegeben. Er hat mir jetzt auch kein Riesenhaus gegeben und auch kein, was man sich halt manchmal so träumt, irgendwie so verrückte Träume. Das ist ja eh für die Katz, diese Träume. Was sollte ich mit dem Ferrari und mit dem großen Haus? Gott möchte, dass ich ihm da, wo ich bin, und das, was er mir vor die Füße legt, immer wieder neu gehorsam bin. Und es ist manchmal richtig heftig. Es ist manchmal wirklich heftig, so heftig, dass ich, auch wenn ich hier als Prediger vor euch stehe, in manchen Situationen Gott davonlaufe. Dass ich sage, das ist mir jetzt zu heiß. Nee, das kann ich nicht. Nee, ich bin nicht begabt, das mache ich nicht. Wir Menschen sind Weltmeister im Ausreden. Und gerade da, wo es um Gehorsam geht. Gott den ersten Platz in meinem Leben zu geben, das sagen wir manchmal so schön und singen es noch schöner. Aber es hängt am Gehorsam. Gehorsam ist sichtbarer Glaube. Gehorsam ist praktizierter Glaube. Und Gehorsam ist auch fleischgewordener Glaube. Das ist da, wo man das so greifen kann. Wenn von der Jugendlichen einer kommt und sagt, euer Programm auf der Jugendfreizeit, das kann mir jetzt gestohlen bleiben. In so eine Tropfsteinhöhle gehen, das ist doch langweilig. Ich mache heute mein eigenes Ding. Da kann ich wohl ziemlich schnell sagen über diesen Jugendlichen, naja, also Gehorsam, das sieht anders aus. Und das zeigt ein Stück weit Unglauben, nicht vertrauen können und wollen, dass das gut sein könnte, dieser Programmpunkt. Das heißt, da will jemand seine eigenen Wege gehen, dann soll er sie gehen. Aber es ist nicht gehorsam. Wir haben meinen Bruder und Schwägerin besucht in Wuppertal die letzten Tage. Und sie sind Missionare in Indonesien unterwegs, waren jetzt 3,5 Jahre dort und kamen jetzt für ein Jahr Deutschlandaufenthalt zurück, auch weil der Älteste eingeschult wird. Und ich habe mit ihm über dieses Thema gesprochen, über Gehorsam. Und er sagte mir, sie haben jetzt einen 23-jährigen jungen Mann auf dem Missionsfeld dort in Indonesien. Das ist eine große Missionszentrale, wo viele Leute durchgehen, auch viele Leute aus diesen Stämmen, die eine Sprache haben, aber noch kein Alphabet, noch keine Bücher und was auch immer. Und er sagte, dieser eine junge Mann ist ein Deutscher. Der wurde von seiner Gemeinde dorthin geschickt. Und er hat damals gesagt, ich gehe in so einen Stamm da, ich lerne die Sprache, ich werde das Alphabet für die da entwickeln, tak, tak, und die Bibel übersetzen, und das ist meine Aufgabe. Das hat Gott mir gezeigt, ich bin berufen, ich gehe. Und dieser junge Mann, er kam dort an, und was passiert ist, er hat sich verliebt. Das kann ja passieren in dem Alter, ist doch nichts Schlimmes. Also, ihr junge Leute. Aber plötzlich war der Auftrag ein ganz anderer. Und nicht in den Stamm gehen, auf die Missionsstation bleiben. Und jetzt, nachdem die wohl geheiratet haben, glaube ich, ist es auch völlig klar, dass die nicht da irgendwo im Urwald leben und arbeiten wollen, sondern ja, sie wollen halt so ein bisschen für die Missionare unterwegs sein und da einfach so ein bisschen mithelfen im Hintergrund und so. Ich möchte jetzt etwas sagen an dieser Stelle. Und zwar auf der einen Seite erlebt man das, da ist eine andere Person und man kriegt das mit, ach so lebt die das? Ob das richtig ist? Ob diese Person Gott gehorsam ist oder nicht? Auf der anderen Seite hat man Verantwortung für solche Leute. Wenn man Teamleiter ist oder Missionsleiter oder Gemeindeleiter oder wie auch immer. Ja, es ist ja nicht egal, wie einer lebt. Und dann versucht man das irgendwie zu fassen. Und man fragt Gott, Gott, was ist denn eigentlich jetzt da los? Ist diese Person die ungehorsam oder ist es der Weg, den du mit dieser Person vorhast? Und wir können es vielleicht noch nicht sehen. Wisst ihr, Gehorsam, Ungehorsam ist manchmal nicht einfach zu fassen. Und es wäre doof, man würde auf beide Seiten vom Pferd fallen. Man würde sagen, also das, was der junge Mann da fabriziert, das ist ungehorsam hoch drei. Der bewährt sich nicht, der kann nichts durchziehen, der macht gerade, wie er will und immer sein Wunsch ist das, was er gerade erlebt. Und Segen kann daraus nicht entstehen, also der macht alles kaputt, was er macht, anstatt dass er was richtig ordentlich macht, wie es eigentlich sein sollte. Und man stellt sich quer und sagt, also mit dir nicht. Fahr nach Hause. Du bist ungehorsam. Gott und Menschen ungehorsam. Man könnte aber auch sagen, Vielleicht ist es tatsächlich Gottes Plan mit diesem Menschen. Der Mensch hat am Anfang was gedacht, aber das war nicht Gottes eigentlicher Plan. Und jetzt geht Gott einen ganz speziellen Weg mit dieser Person. Und wenn ich mich dazwischen stelle, was tue ich dann? Dann mache ich kaputt. Wisst ihr, wie schwer das ist, da herauszufinden, was dran ist, was richtig ist? Gehorsam oder ungehorsam? Wo messe ich das? Und diese Frage nach Gehorsam und Ungehorsam, nach Glaube oder Nicht-Glaube, diese Frage stellt sich auch bei uns in der Gemeinde immer wieder. Immer wieder. Bei Mitarbeit. Da kommt ein junger Mensch und will mitarbeiten in der Gemeinde. Kindergottesdienst oder bei der Jungschar oder irgendwo. Ha, ich mache, okay, gerne, ja, wir brauchen noch Mitarbeiter. Ja, und dann sieht man halt so ein bisschen, wie das läuft. Und dann denkt man, ja, also begabt ist er nicht, also garantiert nicht. Er macht es ja irgendwie, er hat ein Herz für die Sache, aber vielleicht entwickelt er sich ja noch. Vielleicht muss man ja mithelfen ein bisschen, vielleicht. Und wisst ihr, da steht man einfach so da, mit vielen Fragezeichen. Und man fragt sich, was ist das, was hier passiert? Ist es Gott? Und es läuft gut, auch wenn es irgendwie so ein bisschen drunter und drüber läuft? Oder ist da jemand? Oder sind da vielleicht sogar viele Gott ungehorsam? Und sie leben nicht das, was Gott eigentlich von ihnen möchte. Und das Schwere ist, wir können nicht ins Herz reingucken. Wir können nicht sehen, wie es gemeint ist. Und wir können es nicht beurteilen. Wir versuchen es, ja. Und wir sollen es auch. Und von ihren Taten, sagt ja Jesus, kann man ja sehen, ob da was Gutes kommt, ob da gute Früchte wachsen im Leben von jemandem, ob da Segen ist, ob da Gehorsam ist oder eben nicht. Da kann man schon so ein bisschen sagen, aber eben nur so ein bisschen. Man kann es nicht immer schwarz-weiß sagen. Johannes 15, Vers 14. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich finde es schön, wenn Jesus zu mir sagen kann, du bist mein Freund, Paul. Ach, man möchte gerne Freund mit Jesus sein. Aber er sagt dann auch gleichzeitig, dass ich dann sein Freund bin, wenn ich das tue, was er sagt. Und ich glaube, ganz oft bin ich nicht Jesu Freund, weil ich nicht das tue, was er sagt. Nicht er kündigt mir die Freundschaft auf, aber ich laufe einfach weg. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Es ist schon ein harter Anspruch, den Jesus an unser Leben stellt. Es geht hier nicht einfach um, gehst du mal mit mir mit Fußball spielen oder an den Baggersee. Sondern Jesus sagt, wer mir tatsächlich nachkommen will, der muss sich selbst erstmal völlig zurückstellen, sich selbst verleugnen. Da geht es nicht mehr um mich. Und wegen dieser harten Rede von Jesus sind schon damals viele Menschen weggegangen, haben gesagt, ich habe die Freiheit, Nein zu sagen. Zu diesem Anspruch, den Gott hier an mich stellt. Ich will das nicht, das ist mir zu heikel. Ich möchte zumindest ein wenig auch für mich leben. Ich will nicht zu kurz kommen im Leben. Das Leben ist zu kurz, ich verpasse uns was. Und Gott soll daraus machen, was er will, das ist mir zu heikel. Vielleicht in ein paar Jahren, dann. Aber jetzt bin ich noch zu jung. Ich bin auch noch zu gesund. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen vor, die auf meiner Wunschliste stehen, die muss ich erst abhaken können. Lukas 17, Vers 10. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das tut ja noch mehr weh. Jetzt hat einer sein Leben Jesus gegeben, mit Haut und Haaren. Und dann sagt Jesus, ja, was hast du denn Großartiges getan? Ha, du glaubst, du bist ein Held? Du hast nur getan, was du tun solltest. Dafür habe ich dich gemacht, dafür habe ich dich bestimmt. Das ist dein Leben. Ich möchte diesen Anspruch Gottes nicht kleinreden. Für euch nicht und auch für mich nicht. auch wenn es weh tut. Sondern ich denke, weshalb wir als Christen auch hier in Rastatt und Umgebung zusammengestellt wurden von Gott in dieser Gemeinde, das ist genau dieser Punkt. Weil wir an diesem Punkt uns gegenseitig brauchen. Weil wir an diesem Punkt gegenseitig noch so ungehorsam sind, dass wir uns gegenseitig brauchen, um uns zu helfen. Gehorsamer zu werden. Immer wieder neu. Immer wieder den nächsten Schritt mit Jesus wagen. Sagen, auch das, auch das. Johannes 8, Vers 31 und 32. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist eine harte Wahrheit. Und ich glaube, sie tut heute Morgen vielleicht weh, weil es um Gehorsam geht. Es geht heute Morgen weniger um Liebe. Es geht weniger um Barmherzigkeit. Es geht jetzt heute Morgen auch weniger um den Gideon und den David und den Simson und Barak und wie sie alle heißen. Heute Morgen geht es jetzt um den Gehorsam. Johannes 14, Vers 23. Doch, es geht auch um Liebe. Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten, sagt Jesus. Also wenn jemand Gott ungehorsam ist, dann kann er so viel behaupten, wie er will, dass er Jesus lieb hat. Laut dieser Aussage muss ich sagen, das glaube ich da nicht. Das glaube ich da nicht. Das ist dann ein Lippenbekenntnis. Das hat dann mit deinem Leben, mit deinem tatsächlichen Glauben nicht wirklich was zu tun. Da ist kein Gehorsam dahinter, da ist keine echte Liebe. Das ist genauso, als wenn ich zu meiner Frau sagen würde, Schatz, ich hab dich lieb. Aber sobald sie mir irgendwas anschafft, da eben den Mülleimer runterzubringen oder das Bett zu beziehen oder die Kinder Windel wickeln, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin der Mann, ich bringe das Geld nach Hause. Wie kann ich dann meiner Frau sagen, dass ich sie lieb habe, wenn ich nicht bereit bin zu tun, was sie sagt? Genau das ist bei Jesus hier der Fall. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir Menschen immer das Richtige voneinander verlangen. Dass die Befehle, die Parolen, die Wünsche, die wir ausgeben, immer richtig sind und jeder tun muss, was der andere sagt. Das möchte ich nicht sagen. Aber da, wo echte Liebe ist, da tue ich das, was für den anderen das Beste ist. Ich möchte ganz gerne eine Passage zitieren von Dietrich Bonhoeffer. Er ist ja in unserem Land sehr bekannt als der große Theologe, der im Widerstand, damals in der Zeit mit Hitler, Dritten Reich, viele, viele Dinge für sich persönlich durchbuchstabiert hat und sich viele Fragen gestellt hat. Herr, wie kann das sein? Wie kann ich das verstehen? Und wie kann ich das leben? Und der hat gesagt, Freiheit und Gehorsam. Jesus steht vor Gott als der Gehorsame und als der Freie. Gehorsam ohne Freiheit ist Sklaverei. Freiheit ohne Gehorsam ist Willkür. Und ich möchte an dieser Stelle nur erinnern an die guten 68er. Ich habe sie nicht mitbekommen, tut mir leid. Ich kann da nur von dem reden, was ich gehört habe. Aber da war Freiheit. Freiheit für unser deutsches Volk. Aber war es nicht Anarchie? War diese Freiheit nicht für viele, ich will nicht sagen für alle, aber für viele, ein Mittel, einfach zu tun, was man gerade will und damit auch anderen weh zu tun? Zu morden, Terror ins Land zu bringen? Selbstbestimmung? Freiheit ohne Gehorsam ist Willkür. Wir leben laut unserer Demokratie, laut unserem politischen Verständnis, in einem der freiesten Länder der Welt, verglichen mit vielen anderen Ländern auf dieser Erde. Aber diese Freiheit, die wir in Deutschland haben, und wir haben wirklich sehr viel Freiheit, wir können so viel wählen in Deutschland. Bildung, Nahrung, Wohnort, Beruf, wir können alles selber wählen. Keiner schreibt uns vor, was wir tun und lassen müssen. Aber diese Freiheit hat ganz viele Regeln und Gesetze. Es gibt auch kaum ein Land auf dieser Welt, das so viele Gesetze hat wie Deutschland. Bei uns wird ja selbst die Mittagsruhe in Minuten gemessen. Freiheit ohne Gehorsam ist Willkür. Es würde nicht funktionieren. Unsere Demokratie würde nicht funktionieren, wenn da nicht Gehorsam wäre. Ein Gehorsam, der uns hilft, mit dieser Freiheit zu leben. Und wenn einer nur noch Freiheit propagiert für sich, aber nicht mehr gehorsam ist, auch manchen ungeschriebenen Regeln im Leben, dann ist es furchtbar, was rauskommt. Ich war in Schweden auf Kanufreizeit und in Schweden gibt es ein Jedermannsrecht. Dieses Recht sagt, dass in Schweden man sich frei bewegen kann überall, auch auf Privatgrundstücken, dass man auch zelten kann, wo man will, auch auf Privatgrundstücken. Wenn man weit weg genug ist von einem Haus, wenn man seinen Müll mitnimmt, wenn man das Lagerfeuer ordentlich macht und so weiter, wenn man sich quasi benimmt, also wenn man sich an Regeln hält, dann darf man, dann ist man frei. Freier noch als in Deutschland an diesem Punkt. Und wir haben das genossen, wirklich, als ganze Jugendgruppe, die wir unterwegs waren mit den Kanus. Und wir kamen eines Tages an eine kleine Insel und ich bin abends rübergepaddelt, einfach um zu gucken, wie es da aussieht. Und da war gerade ein paar Tage vorher eine Jugendgruppe dort oben vom CVJM. Die sind da mit Sack und Pack durchgezogen und die haben ihre Äxte ausgepackt und die haben die jungen Birken, die da gewachsen sind, auf Mannshöhe abgehackt. Einfach so, zack, zack. Das sah aus wie nach dem Krieg, als ob da eine Bombe eingeschlagen hätte. Freiheit? Oh, sie waren frei, sie haben es gemacht. Aber wisst ihr, was der Ranger nachher gesagt hat? Er hat gesagt, also wenn das noch einmal passiert, dann werden wir dieses Recht canceln. Eine Gruppe, die vandaliert hat, was hat sie vollbracht? Sie hat alle damit in Verruf gebracht. Freiheit ohne Gehorsam. Der Gehorsam bindet die Freiheit. In Klammer, damit die Freiheit eben nicht zur Anarchie wird. Und die Freiheit, sie adelt den Gehorsam. Erst ein freiwilliger Gehorsam ist ein schöner, begehrenswerter Gehorsam. Weiter im Zitat von Bonhoeffer. Der Gehorsam bindet das Geschöpf an den Schöpfer. Die Freiheit stellt das Geschöpf in seiner Ebenbildlichkeit dem Schöpfer gegenüber. Der Gehorsam zeigt dem Menschen, dass er sich sagen lassen muss, was gut ist und was Gott von ihm fordert. Das können wir so nachlesen in Micha 6, Vers 8. Die Freiheit lässt den Menschen das Gute selbst schaffen. Gehorsam weiß, was gut ist und tut es. Gehorsam folgt blind. Freiheit hat offene Augen. Gehorsam handelt ohne zu fragen. Freiheit fragt nach dem Sinn. Gehorsam hat gebundene Hände. Freiheit ist schöpferisch. In der Verantwortung realisiert sich beides. Gehorsam und Freiheit. Sie trägt diese Spannung in sich. Und jede Verselbstständigung des einen gegen das andere wäre das Ende der Verantwortung. Verantwortliches Handeln ist gebunden und schöpferisch. Freiheit und Gehorsam. Dietrich Bonhoeffer. Ich finde, er hat es wirklich schön auf den Punkt gebracht. Da ist eine Spannung da. Und diese Spannung erleben wir in der ganzen Gesellschaft. Wir erleben sie auch in unserer Gemeinde. Und ich glaube, auch jeder von uns erlebt sie ganz persönlich für sich selber. Diese Spannung zwischen Gehorsam und Freiheit. Aber wir sollten das nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir sollten in Verantwortlichkeit beides miteinander in unserem Leben Gestalt gewinnen lassen. In der Freiheit als Kind Gottes Gott gehorsam sein. Ich denke, das ist so das Geheimnis bei diesem großen Thema Gehorsam. Schädlicher Kadavergehorsam oder unkorrigierbarer Individualismus. Beides wäre nicht gut. Wer die Bibel durchliest, der merkt, dass Gott oft, eigentlich fast immer, über Gehorsam spricht. Die Geschichten, die wir lesen, da geht es ganz oft um Gehorsam. Und das deutsche Wort Gehorsam ist gar nicht mal so verkehrt. Das passt sehr gut zu dem griechischen und auch zu dem hebräischen Begriff Gehorsam, denn diese Begriffe, sie haben genau damit zu tun, was das Deutsche schon sagt, gehorchen, Hören. Gehorsam hat mit Hören zu tun. Hören und Tun. Gehorsam ist auch nicht etwas, was einfach mal da ist, sondern Gehorsam ist oft ein Prozess des Hörens, Überlegen und Tun. Gehorsam braucht manchmal Zeit. Und Jesus selber hat über diesen Gehorsam gesprochen in dem Gleichnis von diesen zwei Männern. Da ist ein Vater, der hat zwei Söhne. Und er sagt beiden, kommt und helft mir bei der Ernte. Und der eine sagt, jawohl, ich komme. Und fleht sich nachher in den Fernsehsessel. Und das war's. Und der zweite, der ungehorsame Sohn, der sagt, nee, hab was besser zu tun heute. Der ist direkt ganz offen, offensiv. Ha, das ist so ein Frecher. Sagt seinem Vater nein. Was ist das für ein Gehorsam? Ha, die Geschichte geht weiter. Jesus sagt, der hat sich's überlegt. Der hat ein bisschen Zeit gebraucht. Vielleicht musste er erst überlegen, ja, Moment mal, mein Vater hat mich gefragt und eigentlich war ich frech und eigentlich sollte ich helfen. Und Jesus sagt, und dieser zweite Sohn, der am Anfang so frech und so ungehorsam war, auf einmal zieht er sich an, Gummistiefel, Hacke in die Hand und geht mit. Und da sagt Jesus, dass Gehorsam nichts Theoretisches ist. Und dass Gehorsam nicht beim Hören stehen bleibt. Ihr seid heute Morgen geduldige Hörer. Vielen Dank dafür. Aber ihr seid jetzt noch nicht gehorsam. Ich kann noch nicht sehen, wie ihr gehorsam seid. Gehorsam zeigt sich dann, wenn man tut, was man gehört hat. Das ist auch bei unseren Kindern so. Wenn ich Naima rufe und sage, Naima, ja, zieh dich an, wir wollen nachher zum Gottesdienst gehen, ja. Und ich komme 5 Minuten später ins Zimmer und da hockt sie da, wie Gott sie erschaffen hat und zieht sich die Bücher an oder irgendwas und ich denke, was habe ich denn gesagt? Und sie hat doch ja gesagt, sie wollte doch eigentlich. Ja, gehorsam war das nicht. Adam und Eva. Es war nicht das Hören allein. Sie haben zuerst gehört. Auf Gott, aber dann auch auf die Schlange. Und dieses Hören alleine, das wäre es noch nicht gewesen. Aber sie haben dann getan, was sie gehört haben. Und es war was Verkehrtes. Sie hätten darauf nicht hören sollen. Hören und tun. Ich glaube, diese beiden Worte fassen sehr gut zusammen, was Gehorsam ist. Hören und tun. Ich höre das Richtige, die Wahrheit. Ich höre sie von Gott oder von meinen Eltern oder von jemand anderem. Und ich weiß, ja genau, das ist es. Und dann tue ich es. Leute, die eine Ausbildung machen, die werden das immer wieder mitbekommen. Wenn der Chef sagt, tu das nicht, lass das, nein, das macht man anders. Und wehe, einer hört nicht zu, beziehungsweise tut nicht, was man ihm gesagt hat. Hat der Lehrling, den braucht kein Chef, den kann man vergessen. Gehorsam ist wahnsinnig aktuell für jeden von uns. Und es tut manchmal weh. Und wir wollen es nicht wahrhaben. Martin Luther, er drückt diesen Sachverhalt mit diesem Gehorsam, so wie er es gerne getan hat, immer sehr deftig aus. Er hat gesagt, der Mensch ist ein Esel. Nun, da hat er wahrscheinlich recht. Der Mensch ist ein Esel, die Frage ist, wer darauf reitet, Gott oder der Teufel. Das heißt, wir Esel sind immer irgendeinem gehorsam. Bewusst oder unbewusst. Und wenn ich nur mir persönlich gehorsam bin, dann bin ich auch dem Teufel gehorsam. Die Frage ist, wer reitet mich, Gott oder der Teufel? Martin Luther hat es gut gesagt. Und deshalb ist dann der Gehorsam der Bibel eine Antwort auf das Reden Gottes. Gott will nicht blinden Gehorsam. Er will nicht erzwungene Unterordnung, sondern er sehnt sich nach dem Freiwilligen. Er sehnt sich nach dem, wonach auch wir Menschen uns sehnen. Ich sehne mich danach, wenn ich meine Kinder sehe, wie sie ungehorsam sind. Ich sehne mich danach, dass sie freiwillig gehorsam sind. Wie oft sagen Steffi und ich, ach, hätten wir es doch schön miteinander. Das könnte so schön sein. Der Ausflug, der könnte so, aber nein. Sie müssen sich angiften, sie müssen streiten, also furchtbar. Und sind wir Erwachsene nicht auch manchmal so? Es könnte so schön sein, wenn jemand gehorsam ist. Ein gehorsamer Mensch von der Bibel her ist also erstmal ein Mensch, der ein hörender Mensch ist. Man muss erst hören, Gottes Stimme hören. Gott, was sagst du mir? Was ist dran? Was ist richtig? Wir merken das bei Samuel, diesem kleinen Burschen, der bei Eli im Tempel Dienst tut. Der war auch schon ein Lehrbursche. Ich weiß nicht, wie alt er war. Er war entwöhnt, das war er schon. Das heißt, er war kein Mama-Söhnchen mehr, der am Rockzipfel hing. Aber er war jetzt auch noch kein, wie selbstständiger Teenager oder Jugendlicher. Er war vielleicht ein Jungschaler. Und Gott ruft ihn. Samuel! Und der rennt zum Eli. Ja, weil er es noch nicht wusste. Samuel, ich meine dich, Samuel. Eli, hast du was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Samuel, ich bin's doch Gott. Und er geht wieder zu Eli. Eli, du rufst mich ja dauernd. Nein, Moment mal. Da ruft dich einer, schon dreimal. Ich glaube, das ist Gott. Wisst ihr, was er Samuel sagen sollte? Und er hat dieses, was er dann zuerst gesagt hat, gar nicht mal selber sich ausgedacht. Sondern er hat diesen Satz von dem Eli gelehrt bekommen. Der Eli war sein Lehrmeister. Er hat gesagt, hör mal, wenn du dich wieder hinlegst und es kommt wieder die Stimme, sagst du, rede Herr, dein Knecht hört. Da gab es einen älteren Mann, der einem Jungen gesagt hat, wie er antworten soll, wenn Gott ihn ruft. Der hat ihm quasi das Beten beigebracht. Dann sag einfach, rede Herr, dein Knecht hört. Wisst ihr, was Gott Samuel gesagt hat? Du bist ein toller Bursche. Mit dir kann ich mal Großes anfangen. Jetzt schlaf mal schön, werd groß und stark und kräftig, bewähr dich. Die Botschaft, die Gott Samuel sagte, war eine heftige Botschaft. Er sagt, Samuel, geh zu Eli. Ich habe eine Botschaft und die geht jetzt über dich an Eli. Das sage ich dem Eli nicht direkt, weil der ungehorsam war. Sag dem Eli, seine Söhne werden im Krieg sterben. Sag ihm, er selber wird sein Leben lassen müssen, weil er ungehorsam war. Sag ihm das. Stellt euch mal diesen Lehrburschen vor, der zu seinem Chef geht und seinem Chef sagt, Chef, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, Gott hat mit mir gesprochen. Aber die schlechte ist, es geht um dich. Ich glaube, dass dieser Samuel, wenn er allein gewesen wäre, ohne Gott, ein Riesenproblem hätte. Glaubt ihr, das hätte er dem Eli gesagt? So etwas sagt man doch keinem anderen Menschen, oder? So nach der Devise, morgen bist du tot. Und schon gar nicht einer älteren Autoritätsperson. Gott möchte, dass wir gehorsam sind. Halbherziger oder geheuchelter Gehorsam ist ein Widerspruch in sich selber. Den gibt es eigentlich nicht. Das ist kein Gehorsam. Wenn wir Gott gehorchen, dann kann es sogar darauf hinauslaufen, dass wir manchen Menschen unseren Gehorsam verweigern müssen. Weil Gottes Reden über dem Reden von Menschen steht. Apostelgeschichte 5, Vers 29 sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wisst ihr, wann dieser Satz gefallen ist? Er ist gefallen, da hatten die Leute doch eigentlich zu wählen. Die sind so ein bisschen angeeckt, weil die so evangelistische Traktate verteilt haben, weil die mit Leuten über den Glauben ins Gespräch kamen, ja, weil da sich was getan hat. Und da gab es dann so Polizisten, die haben sie dann gerufen, haben gesagt, ihr kommt mit auf die Wache, weil das, was ihr hier macht, das ist irgendwie, habt ihr eine Genehmigung? Habt ihr das angemeldet vorher? Und da kriegen sie eine Strafe und da steht auch drauf, ab jetzt nicht mehr. Das war's. Der Staat verlangt von euch Gehorsam. Oh, dem Staat gehorsam sein, sagt die Bibel, sollen wir. Und sie sagen, man muss Gott mehr gehorchen. Ja, hat denn Gott jetzt, sie hätten ja in eine andere Stadt gehen können, sie hätten ja im Verborgenen sagen können, nicht auf der Straße, nicht Flyer verteilen, sondern vielleicht nur so ein T-Shirt antragen mit so einem Bibelvers drauf. Es eckt nicht ganz so an und es ist ja trotzdem irgendwie was weitergegeben von Gott. Es gibt ja genug Möglichkeiten. Also man muss ja nicht so dumm sein, sich mit der Autorität anzulegen. Aber wisst ihr, weshalb sie das gesagt haben? Weil es für diese Leute, für die Jünger damals völlig klar war, Gott hat gesagt, was hat Gott gesagt? Geht hin in alle Welt und sagt alle Menschen. Und wir sind gehorsam. Wir müssen Gott mehr gehorchen. Das ist keine Wahl, sondern sein Befehl. Und wenn ich dem Befehl nicht gehorche, dann bin ich ungehorsam. Dann lebe ich vielleicht einfacher. Aber die Frage ist, wie wird Gott das Ganze danach erfinden? In Hebräer 13, Vers 17 lesen wir, und jetzt wird es für uns persönlich irgendwie schwierig, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich jetzt sage, denn ich selber bin ja vollzeitig in der Gemeinde angestellt. Ich gehöre damit auch, gerade weil ich jetzt auch heute Morgen hier predigen darf, ein Stück weit zu euren Lehrern. Ja, ich darf euch etwas weitergeben. Ich weiß nicht, ob ich es immer gut tue, aber ich versuche es. Und dann sagt dieser Vers, man soll den Lehrern gehorchen. Ich selber habe auch Lehrer. Also ich bin auch kein Mensch, der ohne Lehrer hier unterwegs ist und ich weiß alles und ihr müsst alles tun. So ist das nicht. Aber es ist die Frage, inwieweit bin ich bereit, den Lehrern, die ich habe, den Menschen, die glaubensmäßig mir über mir stehen, die mir was zu sagen haben, ihnen zu gehorchen. Und die können sich auch manchmal irren. Muss ich dann trotzdem gehorsam sein? Interessant ist auch, dass dieser Vers das so ein bisschen zurechtdrückt. Er sagt, nicht ihr müsst eure Lehrer zur Rechenschaft ziehen. Es kann natürlich Fälle geben, wo ein Lehrer sich gewaltig irrt und wo dann aus zweier oder dreier Zeugen Mund ein Urteil her muss, dass dieser Lehrer eben wirklich Unfug macht und dass er nicht mehr darf. Aber hier geht es darum, dass sie vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und sie sollen das mit Freuden tun, nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für sie, nein, es wäre nicht gut für euch. Steht hier in Hebräer 13, Vers 17. Und das ist dieser ganz heikle Punkt, wo es um Gehorsam geht. Und so wie ich momentan Gemeindeleitung auch in Rastatt erlebe und sehe, was verlangen wir großartig von euch? Also wir haben großartig gar keine Befehle rausgegeben, gesagt, alle müssen, alle sollen. Sondern meistens war es doch so, dass wir doch miteinander auch in Gemeindestunden beratschlagt haben. Brauchen wir da eine Regel? Müssen wir da etwas schriftlich festhalten? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie können wir uns gegenseitig helfen in Bezug auf miteinander leben, auch hier in Rastatt, in der Gemeinde? Und jetzt kommt der Satz, der auch mir persönlich wehtut, und doch geht es auch um Gehorsam. Denn wenn ihr nicht gehorsam seid, auch einer Gemeindeordnung, die wir uns alle miteinander gegeben haben, dann wird es schwierig. Wenn ich nicht gehorsam bin, dem Auftrag, den ich bekommen habe, richtig zu lehren, in voller Verantwortung vor Gott, dann wird es schwierig, auch für euch, nicht nur für mich. Ja, biblische Ermahnung zum Gehorsam, es ist eine Sache, die, ich glaube, wir können das nicht wirklich immer zu Ende denken. Wo fängt das an, wo hört das auf? Und es ist ein sehr breites Thema. Und ich möchte zum Schluss kommen und möchte einfach noch zwei Bibelstellen aufzeigen, die diesen Gehorsam noch einmal irgendwie so zusammenbündeln. Psalm 40, Vers 9. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. da wird ein Satz gesagt über Jesus, und es ist aber lange bevor Jesus überhaupt auf dieser Welt war. Aber genau das haben wir bei Jesus erlebt. Jesus hat wirklich von Herzen gerne Gott gehorcht. Sonst wäre er nicht gekommen auf dieser Welt. Sonst wäre er nicht für uns gestorben. Sonst würde er sich auch jetzt nicht um uns kümmern. Sonst würde er für sich selber leben. Er hat da genug im Himmel. Er braucht uns ja nicht. Aber wir sehen an Jesus selber, dass genau dieser Punkt für ihn so deutlich gegolten hat. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Und wenn ich das Leben von Jesus ansehe, muss ich sagen, was für ein Leben. Das war kein Kadavergehorsam, kein blinder Gehorsam, kein, ach, jetzt muss ich aber. Es war aber auch nicht ein Leben, wo er nicht mal ein Problem gehabt hätte mit Gehorsam. Im Garten Gethsemane betet er. Und der Schweiß ist geronnen wie sonst ein Bach. Und er sagt, Herr, wenn es einen Weg gibt, dass ich nicht an das Kreuz muss, dann nehme ich lieber den. Es tut mir gerade besonders weh, dir gehorsam zu sein. Ich würde am liebsten weglaufen. Das war auch Jesus. Es war für ihn nicht einfach, gehorsam zu sein. Aber er war es. Jakobus 1, Vers 22, als letzten Bibelvers. Da werden wir aufgefordert. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ich möchte damit den Ball an euch zuspielen, nochmal einladen für die nächste Bibelstunde. Denn wer möchte sich selber betrügen? Keiner. Also lasst uns da wirklich Täter sein und nicht nur Hörer. Ich möchte noch ein Buch empfehlen an dieser Stelle. Christlich erziehen, aber wie? Es ist ein Erziehungsbuch von Annemarie Pfeiffer, einer Frau, die mehrere Bücher geschrieben hat, sehr gute Bücher geschrieben hat. Es ist ein recht kurzes, übersichtliches Buch mit vielen praktischen Sachen drin. Es kommt absolut von der Bibel und es ist nicht umfassend. Also das ist jetzt kein umfassendes Buch, das alles behandelt. Aber es ist ein Buch, das runtergeht wie Öl. Also für einen Christen sollte das so sein. Und es ist nicht nur ein Buch für Eltern von kleinen Kindern. Ich würde sagen, es ist ein Buch für jeden, der mit Ungehorsam zu kämpfen hat. Mit jedem, der ein Kind Gottes ist und sich erziehen lassen muss. Natürlich geht es hier in erster Linie um die, wie wir als Eltern unsere Kinder erziehen können. Aber es reflektiert Gottes Erziehung an uns. Und wenn ihr da ein klein bisschen tiefer blicken wollt, wie man das machen kann, es ist sehr gut geschrieben, viele praktische Beispiele, und die Annemarie und auch ihr Mann, sie schreiben nicht vom hohen Ross runter. Sie schreiben wirklich aus Erfahrung mit allen Schwächen auch, mit allen Fehlern, die sie gemacht haben. Es liest sich wirklich sehr gut. Ich empfehle euch das Buch. Man kriegt das online bei Amazon für 65 Cent. Also, das lohnt sich, diese Anschaffung, die tut nicht weh. Christlich erziehen, aber wie? Bewährte Hilfen für den Familienalltag von Annemarie Pfeiffer. Eine gute Hilfe in Bezug auf Gehorsam Gott gegenüber. Denn es geht ja nicht nur um Gehorsam, aber es geht auch um Gehorsam.